Kastanienmännchen und Seniorenteller? Der Pflegepodcast von Humanas.
Hallo und herzlich willkommen zu Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch und Jenny Lorber. Hallo Jenny.
Hallo.
Wollen heute den Bogen aus der vorigen Folge etwas weiterspannen. Dort hatten wir mit Petra Grimbenne, der Sozialministerin des Landes Sachsen-Anhalt, und Dr. Jörg Bierstoch über aktuelle Herausforderungen in der Pflegepolitik gesprochen. Das werden wir heute auch nicht ganz umschiffen können, wollen aber den Fokus mehr auf die Richtung Kommunikation legen. Denn heute sind wir in unserem Magdeburger Wohnpark am Bruno-Tautring und begrüßen einmal Katrin Hartig. Hallo.
Hallo.
Sie ist Journalistin und für den MDR tätig, aber dazu gleich mehr. Und Thomas Knieling. Hallo.
Hallo.
Er ist Bundesgeschäftsführer des VDAB, dem Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, und auch dazu denn gleich etwas mehr. Bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich euch bitten, einmal ganz kurz vorzustellen, woher kommen Sie, was machen Sie den ganzen lieben langen Tag, und ja, wer möchte anfangen?
Danke. Ich leite eine Redaktion im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt beim MDR. Bewegtbild lange Formate, dahinter steckt Fakt ist der politische Talk, dahinter steckt Exactly, ein Format für 25- bis 35-Jährige. Der Osten entdecke, wo du lebst, und Hinreisend, ein Reiseformat. Ich mache seit 30 Jahren im Funkhaus Fernsehen und inzwischen Webformate, und ja, wir arbeiten crossmedial, insofern eine lange Erfahrung und natürlich das Thema Pflege in allen Variationen, die es so gibt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders natürlich vom Hintergrund. Bin jetzt seit 18 Jahren Bundesgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Alten- und Behindertenhilfe. Wir vertreten privat-gewerbliche Einrichtungen bundesweit, 1.800 an der Zahl übers Bundesgebiet verteilt. Ich selber bin schon als kleiner Junge mit Pflege infiziert worden sozusagen, bin schon in einem Pflegeheim groß geworden, habe da praktisch schon meine ersten Schritte gemacht und habe, ich sage immer so gerne, einen umgekehrten Lebensweg. Ich habe meine ersten 18 Jahre im Pflegeheim verbracht und statt die letzten 2 oder 3. Insofern ist es
eine gute Herangehensweise,
ein bisschen umgekehrter Lebensweg, aber hat dann natürlich dazu geführt, dass man irgendwie, oder bei mir zumindest dazu geführt, dass ich bei dem Thema hängen geblieben bin. Und in dem Zuge eben auch dann schnell für mich festgestellt habe, nach dem Studium der drögen Juristerei, also nicht als Anwalt oder Richter oder sonst wie tätig zu sein, sondern in der Pflege weiter tätig zu sein, thematisch verbunden zu sein. Und wo kann man das besser als bei einem Verband?
Da hilft auch die Juristerei noch dazu.
Genau. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt erstmal starten mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle 2 Optionen zur Auswahl. Und Sie sagen mir dann, welche Ihnen eher liegt, um Sie einfach ein bisschen besser kennenzulernen.
Oh mein Gott.
Das wird nicht schlimm.
Die schlimme Frage haben wir diesmal ausgelassen. Früh aufstehen oder Nachteule?
Früh aufstehen.
Früh aufstehen.
Mhm. Facebook, Instagram oder TikTok?
Insta.
Gar nichts davon.
Aha. Herbst oder Frühling? Wir hatten es vor.
Frühling.
Wir haben viel überschneidet. Sehr schön. Vor Ort einkaufen oder Online-Shopping?
Beides.
Vor Ort, lieber.
Okay.
Und tanzen oder singen?
Tanzen.
Das kam jetzt schnell.
Eher singen statt tanzen.
Okay. Wieso kam das so schnell?
Weil ich einmal die Woche mit meinem Mann tanzen gehe.
Ah.
Das soll ja helfen.
Ja.
Mhm. Gegen das Altern.
Okay.
Na gut.
Scheinbar auch. Das scheint zu wirken. Und die letzte Frage. Ausführliche Berichterstattung mit Hintergrundinformationen oder kompakte und prägnante Darstellung, um das Interesse für das Anliegen zu stärken?
Da würde ich ja in dem zweiten Teil durchaus gleich in die Diskussion gehen wollen, weil ich tatsächlich denke, dass wir nur durch Emotionalität und durch Geschichten und durch Personen überhaupt Emotionen wecken. Mhm. Mit Daten hole ich keinen irgendwie vom Sofa runter. Insofern beides.
Mhm. Würde ich zustimmen. Ich würde nur sagen, der emotionale Aspekt darf es nicht dazu führen, dass man irgendwie die Inhalte so verkürzt, dass es nicht mehr das ist, was es eigentlich sein soll. Also eine wirklich prägnante Information mit den Hintergründen. Und die fällt gerade, das kennen wir als Verband, in dem Pflegebereich sehr schwer, weil die Themen sehr komplex sind. Und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen ein Zielkonflikt.
Da sind wir ja schon im Thema drin.
Ja. Genau, kommen wir auch gleich noch hin. Herr Knieling, wie würden Sie erst einmal den aktuellen Stand oder Zustand der Altenpflege in Deutschland beschreiben?
Ha, da kann man jetzt verschiedene Blickwinkel aufmachen. Also der Zustand der Pflege in Deutschland ist, denke ich, was die Angebotsvielfalt und die Versorgung angeht, eigentlich ganz gut in der Fläche. Also es gibt auch Zahlen der OECD, die das nachweisen, dass wir von der Personalabdeckung, von der Abdeckung mit Einrichtungen eigentlich in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind. Natürlich haben wir massive Probleme in anderen Bereichen, wo es dann die Frage geht, haben wir genug Menschen, die das noch tun in Zukunft? Können sich alle Menschen Pflege noch leisten? Das sind alles Aspekte, die da jetzt zunehmend reinkommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der Zustand der professionellen Pflege, würde ich es jetzt erstmal so nennen, ist eigentlich gut, müsste nur bewahrt werden auf dem Stand, an dem wir jetzt sind.
Was sind dann aktuell so die Herausforderungen der Altenpflege?
Also ich habe zwei Dinge schon angesprochen. Ja. Das eine ist eben diese Frage, also was alles überstrahlt, ist tatsächlich die Frage, halten wir die flächendeckende Versorgung aufrecht? Das ist die Kernfrage, die aus unserer Sicht alles überstrahlt, die auch jetzt nicht darum geht, welchem Verband, welche Einrichtung, welche politische Ausrichtung man hat. Das spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, sondern wir merken, dass wir jetzt schon in der Fläche Probleme bekommen, jedem Pflege anbieten zu können, professionelle Pflege anbieten zu können. Das wird zunehmend schwierig und das ist was wirklich die zentrale Herausforderung ist. Das hat die Dimension Geld, aber hat vielmehr eigentlich noch die Dimension Personal und Demografie. Also haben wir genügend die Hände, um denen zu helfen, die in der demografischen Entwicklung immer mehr werden.
Und was hat sich oder wie hat sich die Altenpflege in den letzten 10 Jahren verändert in Deutschland?
Ha, ich würde den Zeitlinienbogen noch ein bisschen weiterspannen. Also seit ich jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt so seit gefühlt 40 Jahren, 50 Jahren in der Pflege. Und was sich halt da geändert hat, ist, es ist vieles professioneller geworden. Womit ich ein bisschen hader, gerade in der Pflege, ist, durch die Professionalität ist die Pflege nicht immer besser geworden. Also besser im Sinne von, was kommt bei den Menschen an? Weil wir es merken an den baulichen Strukturen und an den staatlichen Vorgaben, die das Ganze umspannt, dass es eigentlich immer mehr in so einen Klinikalltag rückt. Also dass es weniger diesen Lebens- und Begleitungsaspekt im Alter hat, auch aufgedrückt von außen, sondern vielmehr diesen Akutversorgungstouch, was sich baulich niederschlägt, was sich in den Arbeitsabläufen niederschlägt, was sich in den Hygienevorschriften niederschlägt und alles das. Ich finde, das hat sich jetzt gefühlt, jetzt mal ab von den politischen Debatten, gefühlt an der Basis am meisten verändert. Ich bin in der Diakonieeinrichtung groß geworden. Da war, ich sage es mal ein bisschen flapsig, und zu lebende Qualitätsmanagement waren die Diakonissen auf jeder Station. Die haben da ihr Zepter geschwungen und haben gesagt, und wir definieren hier, was ist gut und was ist nicht gut. Und wenn nicht, gibt es einen Einlauf und dann geht es wieder weiter. So, das wünsche ich mir jetzt nicht in der Form zurück. Ich will nur sagen, es hat einen menschlicheren Touch und was Unmittelbareres. Und wir konnten an der Basis mehr machen. Zusammen kochen, Ähnliches. Das ist in jetzigen Strukturen kaum mehr möglich, weil die Regulierung uns so gängelt, dass wir eigentlich mit den Leuten was zu tun, auch institutionalisieren. Nicht nur die Pflege, sondern selbst das Miteinander institutionalisieren. Und das finde ich gruselig. Und das hat in den letzten 10, 15 Jahren nochmal deutlich zugenommen.
Wie ist da so Ihr Blick von außen drauf oder der journalistische Blick auf die Entwicklung der Pflege?
Facettenreich, wie die Pflege ist, also weil wir ja tatsächlich als Journalisten und mit den Ausspielwegen, die wir haben ja online, wir haben Hörfunk, wir haben die Tagesaktualität, wir haben Datenjournalismus und wir haben die langen Formate, für die ich zuständig bin, da können wir ja alles in allen Facetten abbilden und müssen natürlich immer gucken, wo kann ich was abbilden. Ne? Unsere Aufgabe ist ja abbilden, einordnen, vermitteln, insofern natürlich nicht nur emotionale Geschichten, aber wenn wir abbilden wollen, können wir, ich mache es mal am Beispiel, ich habe vor kurzem einen Film gemacht von wegen alt und lustlos. Da spielt die Altenpflege ein großes Thema aus zweierlei Hinsicht. Wir sind auf das Thema gekommen, weil es Zahlen und Fakten gab, dass Menschen, egal wie alt sie sind, Bedürfnisse haben. Auch sexueller Art, nach Berührung und. Das war die faktische Lage, die uns aus verschiedenen Quellen gespiegelt wurde. Und dann haben wir einfach geguckt, wie können wir das so abbilden und erzählen, wie es beide Seiten betrifft. Und da war natürlich auch ein Thema, junge Altenpflegerinnen, die das erste Mal in ihrer Ausbildung dann Dinge erleben, die ein junges Mädchen nicht erleben möchte, Übergriffigkeiten. Mhm. Wenn sie da noch einen anderen kulturellen Hintergrund hat, wird es besonders schwierig. Also sprich, so eine Facetten erzählen wir. Über Corona müssen wir gar nicht reden. Das war natürlich so eine ganz spezielle Zeit, in der, glaube ich, ganz viele, die vielen Aspekte, die es ja gibt, auch aus den Augen verloren wurden, weil eben der Fokus war, müssen sie sich alle impfen lassen? Nein, ja, nein und überhaupt. Ich glaube aber, dass wir eine große Chance haben, tatsächlich diese Vielfalt an Themen zu spiegeln. Und manchmal sind es nüchterne Zahlen, manchmal sind es eben längere Filme, wo wir Menschen begleiten. Und manchmal sind es auch tagesaktuelle Geschichten, wo wir dann tatsächlich berichten, wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser funktionieren oder eben Vereine sich organisieren, gerade auf dem Land, gerade in Sachsen-Anhalt.
Sie haben es gerade angesprochen, die Corona-Pandemie war ja auch so ein Thema. Da wurde ja auch viel geklatscht und gejubelt für die Pflege. Diese Bilder, was haben die für eine Bedeutung zum Beispiel für die Medien? Und man hört dann aus der Pflege, ja schön, dass ihr geklatscht habt, aber was kommt jetzt? Wie geht man dann damit um?
Na, ich glaube, zum einen ist ja unsere Aufgabe als Journalisten eigentlich an Themen dran zu bleiben. Ich habe mir gerade in Vorbereitung unseres Gesprächs heute ein Stück angeguckt, ein Exactly, was wir exakt vor 2 Jahren gemacht haben. Da ging es nämlich gerade um die Diskussion, impfen lassen müssen oder nicht in diesem Bereich. Aber wir haben es nicht darauf beschränkt. Also wir haben den Fokus geöffnet und da ging es auch um Generationenfragen. Also wie die nachwachsenden Altenpflegerinnen vielleicht ein bisschen besser auf sich achten können und auf ihre Balance als meine oder ältere Generationen, die dann noch selbstausbeuterischer und in Sachen Selbstfürsorge vielleicht noch nicht, weil sie eigentlich von ihren Töchtern lernen können. So ein Beispiel hatten wir da tatsächlich aufgemacht. Ja, natürlich sind das starke Bilder und wahrscheinlich ist auch, da müssen wir Journalisten ja auch kritisch sein, müssen wir auch gut gucken, dass wir vor lauter Informationsflut und vielleicht auch einseitige Informationsflut da die ganze Bandbreite dessen nicht aus den Augen verlieren. Aber, und da muss ich ja Ihnen hier nichts erzählen, die Möglichkeit dann darüber Bericht zu erstatten, war natürlich über diese 3 Jahre auch echt schwer. Also wenn nicht mal Angehörige reingekommen sind, warum muss ich dann noch ein Team in so ein Haus jagen? Das ist natürlich tatsächlich schwierig gewesen. Und umso wichtiger, und deshalb habe ich das exactly jetzt zitiert, wir haben da tausende Kommentare zu diesem Film bekommen und da war eben auch der Wunsch, bleiben Sie an dem Thema dran, greifen Sie es nochmal auf. Natürlich ging es um Bezahlung, natürlich ging es um Arbeitsbedingungen und.
Haben denn die Bilder, die Eindrücke von dem Klatschen für die Pflege, wie auch immer, der Branche eher geschadet oder genutzt?
Also ich glaube, sie haben schon eher genutzt. Also ich glaube, dass das ernst gemeint war. Zu dem Zeitpunkt war das sehr, sehr ernst gemeint. Das war jetzt nicht nur die Mode aus Italien, wo die dann auf den Balkonen Musik gespielt haben und so. Ich glaube, das war ein ernst gemeintes Danke, das sich ja im Übrigen ja nicht nur auf die Pflege bezogen hat. Also ich kann mich erinnern, ob es jetzt irgendwie Müllabfuhr war oder wer auch immer. Das hat sich ja auf alles, was so öffentliche Daseinsvorsorge betroffen hat, bezogen. Und ich glaube, das war schon was, was uns weitergebracht hat und weitergeholfen hat und positiv war für die Pflege. Was ich dazu sagen will, na ja, was denn dann, weil Sie gerade gefragt haben, ja, was denn dann? Und jetzt steht man da und sagt, jetzt sind wir doch wieder nicht gewertschätzt im Nachhinein. Das würde ich auch anders sehen. Also erstens haben wir eine große, wenn ich jetzt finanziell nehme, eine große Wertschätzungsentwicklung, was die Löhne angeht. Und das ist ein bundesweites Phänomen. Dagegen verwehre ich mich inzwischen auch immer zu sagen, die Pflege ist schlecht bezahlt. Das ist nicht mehr so. Das war mal so, aber es ist nicht mehr so. Und das muss man auch mal, finde ich, auch mal deutlich sagen. Und die andere Wertschätzungsfrage, die im Übrigen den meisten Pflegenden am allerwichtigsten ist, ist die Frage, kommen wir weg von dieser immensen Arbeitsverdichtung? Und das ist ja keine Frage von vor und nach Corona, sondern das gab es ja schon immer. Diese Arbeitsverdichtung gab es schon immer. Und dadurch, dass wir ja dieses Personalproblem nicht nachhaltig lösen können, ne, ist dieses Dilemma, das wir da gemeinsam haben, ob es jetzt ein Träger ist, ob es jetzt der Mitarbeiter ist oder die Gesellschaft ist, die da drauf guckt, bleibt das Dilemma immer gleich. Wir haben gefühlt immer zu wenig und jeder will aber gefühlt das Beste. So. Logisch, weil wenn man für die eigenen Eltern will man das Beste. Mhm. So. Und dieses bringen wir nicht mehr zusammen. Und da ist im Endeffekt jetzt erstmal in der Situation keiner schuld. Es ist ein Fakt, weil Demografie ist auch keine Vorhersage oder keine Prognose. Das ist eine Tatsache, die jetzt schon feststeht. So, das kann man ein bisschen beeinflussen mit Zuwanderung und Ähnliches, aber das Grunddilemma wird bleiben. Und deshalb wird auch die Unzufriedenheit, die bei Pflegenden daraus entsteht, auf absehbare Zeit bleiben. Also jetzt im Großen und Ganzen, nicht in jedem Unternehmen gleich, immer ein bisschen anders, aber dieses, aber wann wird es denn mal besser? Hm. Das ist die entscheidende Frage, die im Moment keiner so richtig beantworten kann. Sondern es ist immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung.
Darf ich das? Ja, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Ich denke auch, das ist so ein bisschen Krisen als Chance. Und die Krise war die Chance, etwas sichtbar zu machen, einen Bereich sichtbar zu machen, der tatsächlich nicht so eine Lobby hat wie die Autoindustrie. Das wissen wir, glaube ich, alle, die wir hier im Raum sind. Und vielleicht auch eine Branche, die es verpasst hat, für sich selbst auch manchmal Lobbyarbeit zu machen. Und ich glaube, in dieser Zeit, wenn man sich anguckt, wie viele InfluencerInnen in dieser Zeit tatsächlich auch diese Zeit genutzt haben, um schöne, wirklich tolle Dinge sichtbar zu machen und tolle Menschen auch sichtbar zu machen. Das war für meine Begriffe eine große, große Chance. Und wir haben sie tatsächlich in dem einen Exactly auch genutzt, weil das ist, glaube ich, etwas, was dieser Branche auch richtig gut tut. Weil Sie vorhin nach Insta und so weiter fragten, da gibt es sehr, sehr tolle Gesichter dieser Branche, die eben nicht das Jammergesicht sind, ja, sondern Gesichter sind, die für diese Branche werben, ohne dass sie sogar davon von wem auch immer bezahlt werden, sondern tatsächlich dieser Branche ein sehr persönliches, emotionales und engagiertes Gesicht geben. Und das, finde ich, war die große Chance darin. Das ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen, damals als Enke starb, war das Thema Suizid immer so, war da, ja.
Depression im Fußball und genau, Robert Enke, Torwart von Hannover 96.
Enkes Tod hat das Thema Depression, Umgang mit Suizid, damals auch in die Medien katapultiert. Aber es hat hinterlassen ganz viele Spielregeln, wie auch Journalisten damit umzugehen haben. Und gleichzeitig hat es dieses Thema bis heute medial so in der Öffentlichkeit gehalten, dass sich ganz viele Menschen eher trauen, darüber zu reden. Und letztendlich sehe ich das deshalb genauso Krise als Chance nehmen.
Das war vor 15 Jahren. Mal sehen, wie denn in 15 Jahren über das Thema Pflege gesprochen wird. Aber klar, da kann ich Ihnen voll zustimmen. Bei Depressionen und auch der Umgang damit, gerade auch im leistungsorientierten Bereich, hat damit einen ganz anderen Schwung bekommen und auch wie man achtsamer, also Achtsamkeit ist jetzt so auch vielleicht ein Modewort geworden irgendwo, aber es hat ja einen wichtigen und einen zentralen Punkt, dass man auf sich achtet. Die Selbstfürsorge ist eben auch ein Thema, dass man sich nicht bis zu Ende schuftet und so weiter und so fort. Die Pflege wird die Ihrer Meinung nach in den Medien gut repräsentiert oder ausreichend auch?
Sagen wir mal so, ich würde da einen ganz deutlichen Unterschied machen zwischen überregional und regional. Mhm. Also was ich seit Jahren beobachte, ist, dass die Pflege vor und nach Corona, völlig egal, immer regional deutlich besser wegkommt als überregional. Also das liegt einfach daran, was Sie auch schon gesagt haben, dass einfach regional die einzelne Geschichte, das einzelne Schicksal, das ist, was bewegt. Und wenn es dann nur der 100. Geburtstag einer Bewohnerin ist, bei dem der Bürgermeister kommt, die Urkunde übergibt und sagt, Mensch, schön, ne? Das hat aber einen anderen Touch. Und ich habe auch den Eindruck, dass generell regionale Presse wertschätzender mit Pflege generell umgeht. Natürlich auch kritisch, wenn es Missstände gibt, um Gottes Willen, ganz genauso. Aber generell wertschätzender umgeht als überregional, weil überregional oder gar bundesweit ist es einfach so, dass dann immer die großen Themen verhandelt werden und immer die Systemfrage gestellt wird oder immer gleich das Thema zählt, wie viele Missstände haben wir denn? Und dann werden da irgendwelche Statistiken skaliert und dann sagt man, es ist eigentlich alles im Argen. So, und dann ist man sofort wieder in diesem Sippenhaft-Thema. So. Was aber so ist, und das stelle ich auch positiv fest, was die Presse angeht, diese Neigung, die es noch vor 10 Jahren ganz massiv gab, aus jedem Missstand ein Systemproblem zu machen, das haben Gott sei Dank fast alle Medien inzwischen eingedämmt. Also das gibt's so in der Intensität, wie ich es noch vor 5 bis 10 Jahren erlebt habe, nicht mehr. Also das finde ich durchaus positiv. Wie gesagt, mit dem ganz deutlichen, bei mir zumindest Gefühl, ganz deutlichen Unterschied regional und überregional.
Sehen Sie das auch so?
Ja, das bestätige ich auch, weil natürlich, das hat ja auch was mit Identifikation zu tun. Also ich glaube ja sowieso, dass der Journalismus der Zukunft ganz stark von Regionalität leben wird, weil sich Menschen zwar immer mehr global vernetzen, aber die Identifikation ist letztendlich eine. Ich höre Stimmen, die so sprechen oder Sprache, die ich verstehe, weil es derselbe Dialekt ist oder weil es mich interessiert, weil es um die Ecke ist, weil ich die Region kenne. Insofern gebe ich Ihnen recht. Und wir sind ja auch verantwortlich für den politischen Talk, da bist du automatisch auf dieser Bundesebene und da bist du automatisch bei politischen Zuständigkeiten. Und natürlich versuchen wir das, wir haben vor einiger Zeit unseren politischen Talk-Fakt ist in einen Bürgertalk verwandelt. Also das heißt, bei uns gibt es seit einiger Zeit ein offenes Mikrofon. Bürgerinnen und Bürger können sich melden und können an der Sendung teilnehmen. Und tatsächlich können sie ans Mikrofon gehen, wenn ihnen so ist. Das ist durchaus nicht unriskant, weil natürlich so wie Sie jetzt eine intrinsische Motivation haben, was Sie mit diesem Gespräch erreichen wollen, wollen wir das im Talk ja auch, weil natürlich reicht der Pflege von bis und da muss man einfach gut gucken. Aber das wird auch gut genutzt. Aber da sind wir tatsächlich auf der globalen Ebene, ne? Und da muss man gut gucken, dass man natürlich die regionalen Geschichten auch besser erzählen kann.
Haben Sie das Gefühl, dass so Ihre Berichterstattung auch die Meinung über Pflege so ein bisschen beeinflusst?
Also ich glaube, ich finde das ganz spannend, weil wir als Journalisten, unsere Aufgabe ist nicht Lobbyarbeit für die Pflege.
Ja.
Ich habe manchmal den Eindruck, dafür bin ich schon lange genug im Geschäft, das betrifft aber nicht nur die Pflegebranche, sondern auch andere Branchen, dass es natürlich gerne so gesehen wird. Und ich glaube aber, unsere journalistische Aufgabe ist es, allen Themen erstmal mit Skepsis zu begegnen und gleichzeitig aber relevante Themen zu erzählen. Und in einer Gesellschaft, die immer älter wird, in einer Gesellschaft, die ständig damit zu tun hat, ist das natürlich ein relevantes Thema. Und ich glaube, gerade Pflege ist ein Thema. Ich habe mir mal angeschaut, was wir bei uns im Haus seit Januar an Facetten an Themen hatten. Im Archiv können wir das ja nachsehen. Das reicht ja von bis. Ja. Und ich glaube, diese Bandbreite eben abzubilden, klar ist unser Schwerpunkt heute Altenpflege, aber Pflege ist ja auch das Thema. Wir hatten jetzt gerade ein Exekt wie jugendliche Pflegende. Wir haben das Thema deshalb aufgegriffen, weil es journalistisch Jahr für Jahr vergessene Themen gibt. Und eins der vergessenen Themen war pflegende Jugendliche. Die pflegen dann auch ihre Eltern oder eben Großeltern und fangen dann, haben biografisch, wahrscheinlich anders als Sie, weiß ich nicht, Sie sind ja nicht ins Detail gegangen, aber machen dann als Kinder, als Jugendliche erste Erfahrungen und das prägt sie. Und ich finde, das ist genauso für uns, gerade bei Exactly haben wir ja die Zielgruppe 25 bis 35, auch wegzukommen von diesem Bild Altenpflege gleich alte Menschen. Das stimmt ja so nicht. Und das finde ich tatsächlich, ist ja auch unsere journalistische Pflicht, ich sage mal, generationengerecht zu Bericht erstatten. Und eine Sache, auf die will ich noch eingehen, die Sie angesprochen haben, warum sich das journalistisch gewandelt hat in den letzten Jahren. Weil zumindest weiß ich, dass für alle Redaktionen, die ich kenne und für die ich verantwortlich bin, wir wirklich ganz gezielt, bevor wir Themen angehen, immer auch gucken, was ist der konstruktive Ansatz an dieser Geschichte. Also eben nicht dieses in der Wunde poolen und sie so richtig auskosten, sondern dann auch immer bei jedem Film, also zumindest bei den langen Filmen, ist das ein Muss? Also das ist jetzt nicht, ob der Autor will oder nicht, aber es ist der Muss, einen konstruktiven Ansatz zu finden und zu schauen, wo kann ich die Geschichte so erzählen, wo man Ansatz hat. Dann ärgert es mich tatsächlich, das muss ich nochmal zu von wegen alt und lustlos, mir ist es nicht gelungen, in Sachsen-Anhalt in irgendeine Heimeinrichtung zu kommen, wo man mir erlaubt hat, zu drehen. Also wir haben ja in Merseburg einen tollen Lehrstuhl für Sexologie.
Hätten Sie mal gefragt.
Fragen Sie bitte nicht, wie lange ich wirklich, also ich hatte mit so vielen Trägern Kontakt. Ich verstehe das, dass es ein sensibles Thema ist. Am Ende bin ich in den Süden Deutschlands gefahren und es war wirklich berührend und stark. Aber ich hätte es genauso gerne regional gedreht. Mhm. Am Ende ist es ja aber, es ist nicht egal, aber wir suchen ja Stellvertretergeschichten. Und die Geschichten, die wir da gedreht mhm. haben, finden sogar genauso in Sachsen-Anhalt, in Mitteldeutschland statt.
Wir hatten das Thema auch mal im Podcast. Liebe im Alter, also nicht bloß Liebesbeziehung, sondern auch eben darüber hinausgehend körperliche Liebe. Und wir erleben es ja auch jeden Tag. Also es gibt Pärchen, es gibt Ehestreitigkeiten. Der eine ist dement und weiß nicht mehr genau. Und das ist, gehört alles dazu.
Und nochmal zum konstruktiven Ansatz. Konstruktiver Ansatz ist deshalb so sinnvoll, weil Geschichten, die diesen enthalten, auch länger gesehen oder geguckt oder weiterempfohlen werden. Hm. Also das ist wissenschaftlich auch untersucht. Was ja auch unsere Motivation ist, dann natürlich auch solche Filme, Geschichten und was auch immer Beiträge zu machen, damit Leute nicht wegklicken und sagen, so viel Elend will ich jetzt nicht auch noch.
Was ist denn so die Standardlänge, wo Sie sagen, bis dahin kriegen wir die Aufmerksamkeit der Zuschauenden noch gespannt, sage ich jetzt mal. Also weil so ein normaler Nachrichtenbeitrag geht ja von 30 Sekunden bis 3 Minuten. Aber wenn Sie von Filmen sprechen, was würden Sie sagen, also Sie werten das ja sicherlich aus, ab wann schalten die Leute ab?
Naja, das Interessante ist ja, die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich formatiertes Fernsehen gemacht, weil wir Webformate gar nicht hatten. Mhm. Ja? Also das heißt, da gab es die Standardlänge entweder 30, 45 oder 60 Minuten und dann ist es natürlich die journalistische Leistung, eine Dramaturgie so zu bauen, dass jemand von Anfang an guckt. Das funktioniert am besten, wenn man mit einer starken Geschichte anfängt, weiß ich, von Ingrid und Paulchen. Und da irgendwie einen Cliffhanger einbaut und sagt, wie die Geschichte weitergeht, erzählen wir später. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie das und das funktioniert. So funktionieren lange Dramaturgien im Tagesaktuellen. Es ist immer die Frage, wer guckt wie und auf welchem Kanal. Mhm. Und der Vorteil, und das finde ich tatsächlich, dass ich das noch in meinem Berufsleben kennenlernen kann, von Webformaten ist ja, Inhalt bestimmt Länge. Also wir haben das Pflegeformat, also das Pflege-Exactly vor 2 Jahren ist 38 Minuten lang gewesen. Das ist großartig gelaufen. Und theoretisch, die wir ja alle wissen, Hauptsache schnell und die Leute haben bis zu Ende geguckt. Mhm. Also es ist wirklich großartig geklickt und kommentiert worden. Also das heißt, wenn es spannend ist, wenn es relevant ist, wenn es mich betrifft, wenn es Diskurs auslöst, dann guckt man auch 38 Minuten. Aber beim Reiseformat ist es anders. Da sind es 20 Minuten, weil man die auf dem Handy guckt. Also 38 Minuten auf dem Handy, das muss man schon können. Muss man schon gut sitzen und ein gutes Handy haben.
Genau. Wie muss man sich das denn bei Ihnen in der Redaktion vorstellen, wenn es um Thema Pflege geht? Ist das oft in den Themenkonferenzen präsent oder wie kommen die Kollegen, die Redakteurinnen oder ja, Reporter, wie auch immer, auf die Themen? Also wo kommt das her und wie diskutieren Sie das, eben damit eben auch vernünftig in Anführungsstrichen rübergebracht werden kann, was Sie eben gerade angedeutet hatten?
Na, grundsätzlich, glaube ich, ist ein Journalist immer ein Schwamm. Ich glaube, ich habe nie Feierabend, weil ich bin ein neugieriger Mensch und so sind sehr viele im Haus, dass man ja mit offenen Augen das Leben zieht und man hat ja auch ein Umfeld. Man merkt ja, was gerade passiert, was ist gerade Thema. Das ist unterschiedlich. Im Tagesaktuellen haben wir jeden Tag Themenkonferenzen. Das ist aber natürlich oft bestimmt durch tagesaktuelle Dinge wie Tag der Pflege oder eine Eröffnung oder was auch immer gerade, ein Urteil. Also da wird jeden Tag diskutiert und natürlich immer geschaut, wie relevant ist es für meine Zielgruppe. Und die Zielgruppen sind sehr verschieden. Wir haben vorhin von Exactly schon gesprochen. Also was interessiert die Zielgruppe 25 bis 35? Das Thema Pflege kann mich interessieren. Kann aber auch die 25-Jährigen interessieren. Der Unterschied ist, das Thema ist das eine, der Blickwinkel, die Fragen, die ich stelle und die Protagonisten. Das heißt, wir entscheiden letztendlich nach Relevanz, wir checken dann die Themen und gucken, was sind sozusagen Daten und Fakten, die für diese Zielgruppe, für die wir das jetzt gerade produzieren, wirklich relevant ist. Wo steckt da vielleicht ein Konflikt zum ist echt auch Generationendialog? Dahinter, wie auch immer.
Und welche Stellschrauben hat der VDAB, um relevante Themen an die Pressemedien zu bringen?
Naja, es ist halt immer die Mischung. Es ist natürlich die klassische Pressemitteilung, logisch, die man dann irgendwie den Redaktionen dann zukommen lässt. Es sind zum Teil Hintergrundpapiere, wo man versucht natürlich auch Dinge, die dahinter liegen, zu erklären. Man muss aber sagen, dass seit Corona sich eigentlich die Themen ganz stark auch über die Aktualitäten von alleine setzen. Also wenn ich jetzt mal das letzte halbe Jahr nehme, dann habe ich gefühlt bestimmt irgendwie 30, 40 Pressegespräche geführt. Wir wollten nochmal wissen, woran liegt denn das mit den Insolvenzen? in der Pflege. Also das hatten wir vorher nie. Woher kommt das? Wie passiert das? Kann doch gar nicht sein, wenn es so viel Bedarf gibt, dass dann irgendwie die Unternehmen Schwierigkeiten haben. So Dinge sind dann im Grunde genommen jetzt medial eigentlich der Selbstläufer, weil das hat die Relevanz ganz massiv in die Breite und zwar bei jedem. So. Und es ist erstmal was, was total ungewöhnlich ist, weil man es aus den letzten 20, 30 Jahren so gar nicht kennt. Also das kennen Sie aus der Industrie und aus anderen Themenbereichen, dass das so sehr volatil ist. Aus der Pflege kannte man das gar nicht. So. Und deshalb war das natürlich sehr besonders und da haben natürlich viele gefragt, Mensch, woher kommt sowas? Und das sind halt dann auch die überregionalen Themen. Bei den regionalen Themen waren es, wenn ich jetzt nochmal, um so eine nette Geschichte zu erzählen, auch während Corona. Wir hatten zum Beispiel einmal, das ist auch durch die Presse regional dort gegangen, Mitgliedseinrichtung von uns aus, ich meine Hessen, da haben die Mitarbeiter, weil das so schwierig war mit zu Hause, Infektionsrisiko und so weiter, die haben sich praktisch auf dem Gelände, auf dem Parkplatz Wohnwagen aufgestellt und haben praktisch wirklich da die Mitarbeiter kampiert, damit sie praktisch ohne Infektionsrisiko praktisch versorgen konnten und sind auch gar nicht mehr nach Hause.
Okay.
Also für eine ganze Zeit und haben sich dann so in Schichten eingeteilt und das sind natürlich Bombengeschichten. Ne? Also das sind so Sachen, die natürlich dann ein großes, nochmal, wie Sie es auch gesagt haben, große Relevanz auch haben, wie sieht man Pflege und die da drin arbeiten. Was, glaube ich, aber wirklich, da gebe ich Ihnen recht, das große Dilemma ist bei der Selbstwahrnehmung derer, die pflegen, ist, dass sie auch ganz wenig selbst für sich einfordern. Also jetzt nicht mal über Verbände nur, sondern für sich selbst. Man ist sehr leidenswillig, sehr leiderprobt und benimmt sich auch so. Und das ist das, was ich wirklich ganz, ganz schwierig finde, weil es einfach, man stellt auf Dauer sein Licht unter den Scheffel und auf gut Deutsch. Und das ist schwierig. Wenn es da einen Nachweis dafür gab, wir hatten ja vor Jahren die Umstellung der Pflegeausbildung in den generalistischen Pflegeberuf. Wir haben das immer sehr stark kritisiert und für einen Fehler gehalten. Das kann man unterschiedlich beleuchten und unterschiedlicher Meinung sein. Nur was da aufgefallen ist, ist die es betroffen hat, waren das gefühlt egal. Also ihr eigenes Berufsbild war in der politischen Debatte nicht existent. Da gab es keine Meinungsbildung, nichts dazu. Wir haben da informiert, wir haben auch den Mitgliedern gesagt, Mensch, informiert mal eure Belegschaft, was heißt denn das, wenn es jetzt keinen Altenpflegeberuf mehr gibt und so weiter und so fort. Das war frappierend, wie wenig Interesse da aufgekommen ist an dem eigenen Berufsbild und wie es damit weitergeht. Und das muss man schon sagen, ohne da jetzt einen Vorwurf zu machen, ich stelle das nur fest, dass das natürlich auch wieder ein Bild nach außen gibt. Wie gehe ich denn selbst mit mir um? Das hat auch was mit Selbstachtung und Haltung zu tun, zu dem, was ich tue.
Und auch mutig zu sein. Ja. Ja? Also ich finde, sich sichtbar zu machen bedeutet ja auch immer, machen wir ja auch gerade, man macht sich angreifbar. Da kann auch mal was schiefgehen, aber gerade über Dinge, die schiefgehen, kann man ja auch erzählen, wie man daraus was Gelingendes macht. Und meine Erfahrung zum Beispiel bei einem Dreh war auch, wir reden viel über Integration an sonst welchen Stellen. Ich habe gerade im Pflegebereich so viele integrative Teams kennengelernt, Multikulti-Teams, die großartig, die es gar nicht gäbe, wenn wir diese Zuwanderung und diese ganzen Menschen aus so vielen Ländern der Welt hätten. Und das ist so toll gelungen, mit allen Herausforderungen, die dahinter stecken, dass vielleicht jemand noch nicht so gut Deutsch spricht, dafür aber so eine Ansprechhaltung hat, nonverbal, dass er das ein bisschen kompensiert. Und das finde ich sichtbar zu machen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn wir dann tatsächlich irgendwo drehen können und sich wirklich jemand von den Mitarbeitern bereit erklärt, dass man ihn begleiten kann. Das ist eine Anspannung, das verstehe ich gerade, wenn man nicht diese Erfahrung hat. Wenn dann noch die Heimleitung plus Pressesprecher auch noch dabei sind. Also tut mir leid, ich als ganz normal als Mensch, und das sage ich jetzt nicht als Journalistin, ich würde mich dann auch nicht mehr normal verhalten. Und das ist nicht gut, weil dann passieren eben steife Dinge, die wiederum dann so steif rüberkommen, wie die Person, die da eigentlich einen großartigen Job hat und sich ja auch bereit erklärt hatte, dort gedreht zu werden, dann gar nicht bringt, weil sie die ganze Zeit denkt, oh Gott, meine zwei AufpasserInnen. Schwierig. Also das finde ich auch. Ich möchte einfach Mut zusprechen, Und es hat natürlich auch was mit Vertrauen und Kontakt zu tun. Und wir haben ja gerade über auch die große Kraft und die Chance der Regionalität gesprochen. Da gilt es dann damit, auch dieses Vertrauen zu haben. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem natürlich auch kritisch berichten und natürlich auch Dinge anmerken, wo und es ist auch unsere Aufgabe tatsächlich, auch Missstände zu benennen, aber eben nicht nur mit diesem destruktiven Blick, sondern auch mit konstruktiven Ansätzen unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube auch, dass das wirklich eine große Rolle spielt. Und die Frage, wie frei bewegt man sich in seinem eigenen Umfeld und so weiter, ist auch ein Produkt der Geschichte, finde ich. Also, weil wir sowohl, was den Unternehmer oder den Arbeitgeber angeht, als auch was die Mitarbeitenden angeht, wir in einem unglaublichen, hab's ja anfangs gesagt, Regulierungszwang stecken. Und dadurch natürlich so eine Selbsthaltung dazukommt, ja, ich habe doch nur im System zu funktionieren. Ich habe doch gar nichts zu sagen. Ich kann auch gar nichts groß ändern. Ich kann nur gut arbeiten, versuchen gut für die, die ich versorgen muss, da zu sein. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, ich kann auch was ändern an dem Gesamten, was mich umgibt. Ich glaube, die Selbstbestätigung gibt's nicht und deshalb hat man sich da irgendwie gefühlt immer weiter zurückgezogen und gesagt, naja, wir sind halt für die Menschen da und wir werden dann bei Bedarf beklatscht. Und was ich auch inzwischen sehr, sehr schwierig finde, wenn es wieder eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst gibt, dann ist immer das Mimimi-Beispiel die Krankenschwester und die Altenpflegerin. Hm. Und sollen alle gleich Wasser in die Augen kriegen und sagen, stimmt, das sind die Ärmsten von allen. Hm. Das ist ja das Bild, das produziert wird. Ne? Das sind die am meisten emotionale Unterstützung brauchen, anstatt man sagt, andersrum sagt, nee, ihr müsst nicht Mitleid mit uns haben. Wir haben einen tollen Beruf, wir stehen da jeden Tag, unser Mann oder unsere Frau, und das ist nichts, wo man irgendwie so einen betretenen Blick kriegen muss. Ganz im Gegenteil.
Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil wir gerade ein ganz großes Projekt haben zum Thema Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt. Da sind wir also in vielen Orten unterwegs und das ist, also da versuchen wir natürlich auch mal selbstkritisch zu sein, das Framing, also die Macht der Worte. Welche Worte benutze ich, um über Themen zu berichten? Ne? Also und ich glaube, da muss natürlich die Branche selber auch gucken. Und natürlich ist es unsere Aufgabe auch zu gucken, wie bin ich unterwegs? Leidet jemand unter was? Oder lebt er mit MS? Es ist ein Unterschied. Also da haben wir gerade einen großen Diskurs gehabt mit einem jungen Mann, der auf eine Pflegekraft angewiesen ist und der natürlich sehr sensibel reagiert hat. Es war gar nicht so böse gemeint vom Moderator, aber in unserem umgangssprachlichen Gebrauch sagen wir, seit wann leiden Sie denn eigentlich an? Und er sagt, ich leide nicht, ich lebe damit.
Oder an den Rollstuhl gefesselt und sowas.
Ja, also das ist einfach letztendlich ja auch unsere kritische Auseinandersetzung damit, wie verbalisieren wir was und wie erzählen wir die Geschichten mit welchen Worten.
Ganz wichtig, die Wortwahl. Was würden Sie sich denn, oder welche Chancen sehen Sie denn in der Zusammenarbeit mit Medien, um ein realistisches Bild der Pflege oder eben der Branche von Pflegeberufen zu vermitteln? Oder das nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, dass es ein toller Job ist, dass man jeden Tag da Mann und oder
Frau. Also ich glaube, ein Geheimnis ist das, was schon mal angeklungen ist. Ich glaube, wir müssen uns noch viel weiter öffnen und transparenter machen, was passiert. Also im positiven Sinne, was da passiert, und gar nicht so diese Beklemmung haben, ja, aber nicht zu sehr gucken lassen. Es gibt nur wieder Diskussionen und das ist alles irgendwie schwierig, wenn es da wieder Diskussionen gibt. Dann klar gibt es Diskussionen, aber die gibt es überall. Ja, also und es ist auch immer so, dass es kommen ja auch Aufsichtsbehörden wie medizinischer Dienst und Heimaufsicht und die haben auch immer irgendwas. So, also klar, ich glaube, wir müssen gemeinsam gucken, dass wir sowohl die Unternehmerseite als auch die Mitarbeitenden uns noch viel weiter nach draußen bewegen und sagen, nein, wir stehen hier nicht unter der Knute und es ist auch nicht jeden Tag eine Beschwer, sonst würde das auch keiner machen, sondern das hat auch 1000 Facetten, die super sind. Und das kann ein Verband nicht vermitteln, das kann ein Medium nicht vermitteln. Wir sind nur Spiegel von dem. Wir sind Spiegel der Politik und dessen, was auf uns zukommt und was unsere Mitglieder wollen. Sie sind Spiegel der Nachrichten, der Aktualitäten und müssen es einordnen. Das heißt, eigentlich, ohne das jetzt zurückgeben zu wollen, aber eigentlich muss es das Berufsbild und das Unternehmen selber tragen und sagen, ich will ein anderes Bild vermitteln. Mit allen Möglichkeiten, die mir dafür zur Verfügung stehen. Auch mit der Gefahr, dass da jemand nicht gutwillig drauf guckt. Klar, aber das ist das Leben.
Und da würde ich tatsächlich auch ermutigen, genau dazu, Sie haben vorhin die Kanäle hier angesprochen, es gibt verschiedene, also warum können nicht Einrichtungen tatsächlich auch einen eigenen Kanal? Also es gibt ja gerade die junge Generation, jongliert ja, ob nun auf TikTok, Twitch, Insta, Facebook, keine Ahnung, jonglieren die ja völlig normal in ihrem Leben. Nun gibt es bestimmt junge Pflegende und Pflegerinnen, die einfach Lust darauf haben, die das ohnehin machen. Warum das nicht nutzen, als Chance nutzen und tatsächlich, weiß ich, unseren Post der Woche. Das muss ja nichts Großes sein, aber das auch zu würdigen und zu schätzen und nach draußen hin dann eben tatsächlich im eigenen Sinne, im eigenen Interesse positive Botschaften nach außen kommunizieren und dann eben nicht diesen Vorwurf auch, ja, ihr habt ja wieder nicht und ihr habt ja wieder nur in der Wunde, sondern da letztendlich diese Fähigkeiten, die da sind, die zunehmend da sind, weil die Technik gegeben ist, weil die Talente da sind, wenn man es täglich nutzt, das tatsächlich auch zu nutzen, weil dann fällt man auch auf und wenn man auffällt, kommt vielleicht eher jemand und sagt, Mensch, ich habe da letztens bei Ihnen eine junge Pflegerin gesehen, ist ja großartig, was macht die denn da? Können wir nicht mal? Ja, oder sie hat ein Thema angesprochen, was uns gar nicht so klar war. Also zum Beispiel eben das Thema jugendliche Pflegende. Das ist auch eine aktive Influencer gewesen, die ihre eigene Geschichte sehr präsent erzählt hat. Und sie hat sie nicht erzählt aus Selbstdarstellungsgründen, sondern sie wollte das Thema sichtbar machen. Sie wollte einfach sichtbar machen, dass es da eine extrem hohe Zahl junger Menschen gibt, die das schon sehr früh durchleben müssen.
Gibt es denn da schon, also haben Sie da so Beispiele im Kopf, die Sie jetzt nicht benennen müssen, aber von Unternehmen, die das wirklich sich so zunutze machen, wenn sie Mitarbeitende haben?
Also mir fallen jetzt keine konkreten Firmen oder Unternehmen ein, aber ich glaube schon, dass es einige Einrichtungen gibt, die das tatsächlich machen. Ja. Und ich finde, das fängt ja damit an, dass man sagt, okay, ich gebe dir meinetwegen Technik dafür. Das ist unser Raum, so wie wir heute sitzen. Muss ja nicht so viel sein, aber kannst du jede Woche nutzen. Du kriegst auch eine Fortbildung, weil natürlich ist Medienbildung dadurch auch relevant, weil gerade auch in der Pflege geht es ja eben auch darum, Persönlichkeitsschutz zu wissen, was heißt das? Was heißt das, wenn ich jemanden ins Netz stelle? Unter welchen Umständen darf ich das machen? Wen muss ich da fragen? Am besten, ich lasse mir schriftlich die Genehmigung geben vom 91-Jährigen, der darüber reden will, dass er gerade geheiratet hat oder so. Ne? Aber das sind ja so ein paar Spielregeln, die kann ich ja jemandem beibringen. Aber das ist auch eine Haltung dann des Hauses, die sagt, ich bin interessiert daran, dass du diese Fortbildung besuchst, ich stelle dir was zur Verfügung. Das gibt es. Und das war unter anderem auch nach Corona oder in der Corona-Zeit auch entstanden.
Hm. Nee, ich meinte, weil ich viele Kanäle kenne, wo Pflegende quasi anonymisiert von ihrem Arbeitsalltag berichten, aber man die wirklichen Unternehmen selten sieht, sondern die Unternehmen ja meistens damit beschäftigt sind. Ich will uns jetzt mal ein bisschen nach ausnehmen, weil wir eher so den Alltag so repräsentieren, aber viele sich halt so darstellen selber, hey, wir sind richtig toll, toll und wir überreichen jetzt hier demjenigen einen Blumenstrauß und da wird er gestreichelt. Und
aber Sie machen das ja gerade, was Sie hier gerade machen. Das ist ja auch so ein Element, muss man ja nicht immer mit Bild machen, aber man kann es ja auch mit Ton machen. Also das ist ja tatsächlich auch was nach außen sichtbar, hörbar machen. Mhm.
Also ich glaube, es ist halt auch wirklich, weil Sie es gerade angesprochen haben, bei diesen anonymen Geschichten, die dann immer so kursieren oder die dann auch irgendwie auch dann kommentierend irgendwo stattfinden, ne, das hat halt auch immer den Touch, ja, jetzt wird wieder was aufgedeckt. Oder meistens kommt da ja nichts Positives, sondern da kommt ja dieses, ja, bei mir ist es auch so schlimm. Ja, ich habe auch so viel Überstunden. Ja, ich musste auch schon das dritte Wochenende einspringen. Das sind ja dann die Dinge, die kolportiert werden. Jetzt will ich die nicht unter dem Deckel halten. Ich sage nur, das ist halt das, was dann hängen bleibt. Und sage, okay, das scheint schwierig zu sein. Also was ich auch in der Pflege kaum sehe, ist, ich sehe viel Engagement für Ausbildung, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ins Handwerk guckt, gibt's ja vielerlei, auch Handwerk ist ja da ähnlich schwierig mit Nachwuchs, ne, zu finden, ist ganz schwierig. Und es sind so viele Berichte über kleine Mittelständler, die sagen, ja, ich habe mal irgendwie unseren Arbeitsalltag gefilmt oder ich habe mal, wie läuft so ein Azubi bei uns mit? Was ist so der Arbeitsalltag? Wie wird der eingearbeitet und so? Das habe ich in der Ferien noch nie gesehen. Also, dass man wirklich dieses, meistens hat man so einen Imagefilm, meistens hat man dann so ein Testimonial von einem Azubi, der sagt, also hier ist alles ganz toll und wir haben ein ganz tolles Team und alles schick und alles toll. Aber das hat eher so einen Werbespot-Charakter, aber hat nicht dieses so ist es bei uns Charakter. Ne? Und ich glaube, da hängt noch unglaublich viel drin, weil bei uns menschelt es ja noch viel mehr als im Handwerk. Also wir haben Beziehungsarbeit, wir haben alles Mögliche zu tun und da stecken unglaublich viele Geschichten drin. So, und diese Geschichten irgendwie zu erzählen, fände ich total spannend. Und das hätte ja auch einen Teil, wo man auch nicht gleich macht hoch die Tür oder alle im Rund 100 Leute filmen und sagen, dann machen wir halt dann überall einen Balken drüber. Das ist ja gar nicht der Gedanke da dran. Ich glaube, es geht, die kleinere Lösung gibt es ja auch.
Wir hatten mal einen Beitrag zum Beispiel aus einem Wohnpark, haben sie sich gefilmt, wie sie die Spätschicht einfach begleiten. Ja. Einfach mit Müll rausbringen und kurz Kaffee, Dienstübergabe und so weiter. Es ist einer unserer meist geklickten Beiträge.
Das sind also so die alltäglichen, sich halt wieder, die alltäglichen Dinge. Und ich glaube, in jeder Einrichtung gibt es ja auch wirklich spannende, zum Teil witzige Leute. Und nochmal zur Kommentierung. Ich glaube, auch da muss man sich trauen. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, wir haben das offene Mikrofon bei Fakt ist. Wir haben aber in unseren Webformaten die Kommentierungsfunktion und haben bisweilen bei Filmen 1.000, 5.000 Kommentare. Wir haben Community Management, ja, das braucht man, weil es gibt einfach auch Menschen, das müssen wir gut nachhalten. Aber es passieren Dinge, dass Leute sagen, ja, mir geht's ganz schlecht und ja, genau so geht's mir. Aber da findet auch viel konstruktiver Diskurs statt. Also ich liebe es inzwischen sehr, dass wir diese Möglichkeit inzwischen haben, dieses Community Managements, weil früher haben wir auf Sendungen ja mal eine Mail bekommen, mal Briefe. Briefe sind jetzt eher gar nicht mehr, Mails gar nicht, aber wir haben die Kommentierungsfunktion. Das haben wir auch auf Insta und auf Facebook und so weiter. Und da passiert zum Teil wirklich toller Diskurs und auch konstruktiver. Kann man ja auch lenken, aber auch da müsste man natürlich jemanden dafür haben, der bereit ist, das im Blick zu haben, weil Shitstorm ist schnell erledigt. Und gleichzeitig kann man aber auch da was anregen und Bedürfnisse wahrnehmen und dann kriegt man auf einmal mit, oh, das Thema treibt die Leute um. Also wir generieren zum Teil weitere Filme aus unseren Kommentaren, weil wir merken, okay, da steckt noch was anderes dahinter, das konnten wir gar nicht in 30 Minuten erzählen. Also das ist, glaube ich, Fluch und Segen der neuen Medien. Manche reden nur immer von Fluch. Ich glaube, da ist ganz viel, was man nutzen kann tatsächlich, um Dinge sichtbar und überhaupt in Dialog zu bringen.
Sie hatten, Herr Kling, vorhin gesagt, dass die professionelle Pflege bewahrt werden muss dazu. Die ganzen Themen, die wir gerade angerissen haben, das hat er vielleicht doch nicht in den letzten Minuten, ist ja auch ein Ziel einer Petition, die der VDAB mit sehr vielen anderen Verbänden, das ist vielleicht auch so ein Thema, das hatten Sie vorhin gesagt, Autolobby ist sehr stark, die Pflegelobby ist nicht so stark, einfach vielleicht auch, weil es sehr viele Verbände gibt und die Beschäftigten in der Pflege im Vergleich zur Autobranche halt bedeutend mehr Menschen sind, aber halt schlecht organisiert sind und vielleicht nicht den direkten Draht ins Kanzleramt oder Kanzlerinnenamt haben. Was möchte denn der VDRB und die weiteren Verbände mit der Petition erreichen und worum geht's da?
Naja, das bildet eigentlich nur den Ausschnitt dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich dieser Frage, wie können wir erstmal die Existenz der Unternehmen momentan sichern im Hinblick auf diese Insolvenzwelle, die da ja rollt und gerollt ist schon. Und da geht es für uns im Grunde genommen in allererster Linie darum, eigentlich die so verbindliche Verfahren durchzusetzen, die einfach die Liquidität der Einrichtungen erstmal sichert. Das ist mehr oder weniger erstmal nur ein Ad-Hoc-Programm. Das löst die ganzen großen Probleme noch nicht, sondern es ist eigentlich nur eine Frage, so eine Art Feuerwehreffekt zu haben, dass die Dinge, die jetzt rezufinanzieren sind in so einem Unternehmen, der sich mit Pflege befasst, natürlich auch zeitnah erfolgen müssen. Wir haben Probleme mit der Sozialhilfe, wir haben Probleme mit den Kranken- und Pflegekassen, was die Refinanzierung der dauernd steigenden Kosten angeht. Und da wir uns ja da nicht, viele wissen es ja nicht, in einem klassischen Markt bewegen, wo es eine freie Preisbildung gibt und wo jeder sagen kann, pass auf, ich habe meine Kosten und dann mache ich eine Preiskalkulation und dann kommt noch ein Gewinn X drauf und dann machen wir einen Strich drunter und dann weiß ich, was das alles kostet. So ist es ja nicht, sondern es ist ja so, dass wir das mit Kostenträgern, Sozialhilfe und Krankenkassen verhandeln müssen. So. Und deswegen ist jeder Verzug, der da drin steckt, zeitlicher Verzug, ein massives Problem für Einrichtungen, einfach in ihrer Liquidität. Und das ist eigentlich das, was wir da tun müssen. Das ist erstmal nur der reine Unternehmerblick tatsächlich. Das hat jetzt mit dem Pflegenden unmittelbar eigentlich nicht so viel zu tun, aber es hat natürlich damit zu tun, wie geht's mit meinem Arbeitsplatz weiter und ist der sicher und ist der auskömmlich finanziert, und vor allem, wir können uns halt keinerlei Abbau, in welchem Kontext auch immer, ob Wohlfahrt oder privat, wir können uns keinen Abbau von Pflegeressourcen leisten, in dem Kontext, in dem wir jetzt stehen, wo die demografische Welle erst anrollt. Also wir sind ja noch lange nicht am Peak, so, das kommt ja noch. Und deswegen, glaube ich, ist das wirklich ein wichtiger Punkt und ist auch die erste Petition, die wir machen, soll aber in allererster Linie aufrütteln und nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Wenn Sie sich so die Petitionen angucken, die es auch schon gab, in allen Feldern, ist ja die Frage, und was bringt's dann am Ende? Ja, immer diese ganz, ganz große Frage. Ich meine, am Ende steht der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, der darüber entscheidet, so, und der kann darüber befinden, wie er Lust hat, mal flapsig formuliert. Und wir werden darüber die Welt nicht ändern, sondern das ist ein Aufmerksamkeitspunkt, den wir nochmal zusätzlich setzen wollen, um einfach auch im Bundesgesundheitsministerium nochmal klarzumachen, es ist 11:55 und wenn ihr nicht wollt, dass da noch mehr über die Wupper gehen, müsst ihr jetzt handeln.
Welche Rolle spielen solche Petitionen noch in der Berichterstattung? Ist das so eine Art Trend, kann man das sagen? Oder ist es inzwischen eher so ein Massenphänomen? Also, weil ich hatte letztens das Beispiel von einem Influencer, der hatte eine Petition gestartet gegen das Töten von Tauben. Das fing mit 20.000 an. Ich glaube, 100.000 Unterschriften oder so hat er gesammelt. Ja? Oder unterstützt hat er auf jeden Fall. So was bleibt bei mir halt hängen.
Nee, also da taucht jetzt keine Langeweile und kein Gehen auf. Im Gegenteil, genau das, was Sie gesagt haben. Es ist so ein Achtungszeichen, Moment mal, was ist denn das? Da gibt es ein Problem. Welches gibt es da? Woher kommt es? Gibt es das schon länger? Wer ist da verantwortlich? Wer ist da in der Pflicht zu agieren? Also das ist im Gegenteil für uns, ja, ob es nun Ausschüsse, Petitionen oder was auch immer sind, sind es dann diese Momente, genauer hinzugucken und zu gucken, wer ist da jetzt im Zugzwang? Und wie stellt sich das dann in der Realität dar? Und wen vor allen Dingen, das ist ja so unsere journalistische Aufgabe, betrifft es? Also wen betrifft es und warum, worum es da gerade geht? Mhm. Und das dann deutlich zu machen und zu übersetzen letztendlich. Also unsere Aufgabe ist es ja nicht, diese Petition zu unterstützen und durchzuboxen, sondern unsere Aufgabe ist es zu gucken, welches Bedürfnis von Menschen steckt dahinter, was da vielleicht nicht befriedigt werden kann oder was nicht gesehen wird. Und das dann zu erzählen, sorgfältig, skeptisch, aber letztendlich eben auch zu gucken, ist da vielleicht Teilhabe nicht möglich, ist da irgendwas eingeschränkt, ist da vielleicht was in Schieflage, wird da vielleicht jemand bevor- oder benachteiligt, also insofern, das sind dann die Aufgaben. Also daher kann ich ganz klar sagen, da stellt sich keine Langeweile ein, von dem auch die x-te Petition, das nicht. Im Gegenteil. Also das ist schon eher so ein Achtungszeichen und hingucken.
Vielleicht noch eine Ergänzung ganz kurz, wenn ich darf. Also es ist auch natürlich so eine Geschichte, die uns immer wieder treibt, auch im Hinblick auf die Versorgung. Ich habe anfangs gesagt, flächendeckende Versorgung ist eigentlich so das Megathema. Und was uns wirklich in der öffentlichen Debatte, auch mit Medien und in der Politik, unglaublich auch vor die Füße fällt, ist, dass wir diese Pflegelücke, die da entstanden ist, ob jetzt einen ambulanten Pflegedienst nicht mehr findet, keinen Heimplatz bekommt oder sonst irgendwie keine Versorgung bekommt, dass das nicht quantifizierbar ist. Also wir haben kein Monitoring oder irgendeine Statistik oder irgendwas, was diese Dunkelkammer ein bisschen heller macht. Und jeder, der das dann anspricht, wird sofort in die Ecke gestellt, ja, aber sagen Sie doch mal, wie viel? Und sagen Sie mal, wo und wer? So, kann ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, viele Mitglieder sagen uns, ich kann nicht mehr alle nehmen. Wir kriegen am Tag 30, 40 Anrufe und ich kann nicht alle nehmen. So, also der Bedarf scheint größer zu sein. Ne? Wenn Sie mit Krankenkassen reden, sagen die, bei uns haben da keine Kenntnis drüber. Also für uns eigentlich alles normal. So. Und in der Politik ist es ähnlich. Und was ich einen Fluch inzwischen finde, ist, wo es keine Statistik gibt, gibt es kein Problem. Und das finde ich ein ziemlich kurz gesprungenes Ding. Muss ich mich aber damit auseinandersetzen, weil das ist wirklich ein Phänomen, weil wir gerade bei öffentlichen Debatten sind, das ist ein Phänomen, das ich wirklich feststelle. Also diese Zahlenmanie, zumindest wenn es um Politik geht, ist schon sehr stark ausgeprägt. Und ein Phänomen zu leugnen, wenn es keine Zahlen gibt. Und wenn es Zahlen gibt, dann müssen sie auch noch objektivierbar sein und am besten von irgendeiner Uni und irgendeinem Prof und was weiß ich alles. Also man legt da die Latte auch bewusst, glaube ich, ziemlich hoch, um jetzt irgendwie kein Problem aufkommen zu lassen. Und das ist was, womit wir tatsächlich auch bei der Beschreibung des Problems sehr stark zu kämpfen haben.
Aber das ist genau der Punkt. Ich jetzt journalistisch, bei mir rattert es ja schon, ne? Wie immer. Ich würde natürlich dann auch fragen, ja, nennen Sie mir mal den, wo ich mal anrufen kann, der schon 3, 4, 5, weiß ich wie viele Menschen leider sagen musste, klingeln Sie mal woanders durch, bei mir ist leider gerade kein Platz. Also weil nur so ist es ja darstellbar.
Genau.
Oder ist es nur in Anführungsstrichen eine Nachricht, das ist nicht abwertend, aber es ist eine Nachricht, die vielleicht unter Umständen dann unter den 10 anderen Nachrichten durchrauscht und wo man vielleicht aber tatsächlich ja mehr machen könnte.
Also die Beispiele gibt es en masse. In der ambulanten Pflege noch viel mehr als in der stationären Pflege tatsächlich. Auch unter einem gewissen wirtschaftlichen Druck. Ne? Das ist eine Kapazitätsfrage, aber es ist auch eine Finanzierungsfrage, weil man halt nicht auch alle Touren fahren kann, wenn da irgendwer total hier im ländlichen Raum total abseitig liegt. Dann ist manchmal auch deswegen die Versorgung nicht möglich. Das ist dann gar kein Systemproblem, sondern eher ein faktisches. Aber am Ende ist es ja dem, der Versorgung braucht, egal, warum es jetzt nicht klappt. Es klappt halt nicht. So, und das ist was, glaube ich, in den nächsten Jahren uns noch massiv beschäftigen wird, was so die sich auftunenden Lücken in der pflegerischen Versorgung angeht.
Und Sachsen-Anhalt als Land mit viel Fläche. Also das war ein Thema unter anderem in diesem Exactly auch, wo wir eine junge Pflegerin begleitet haben. Die ist ja endlos gefahren. Das hört ja gar nicht aufgefühlt, weil alleine Altmark, ja. Mhm. Man fährt ja, war kürzlich zur Studioeröffnung an Salzwedel, über 2 Stunden, um überhaupt nach Salzwedel zu kommen. Ja.
Durchs flache Land.
Durchs flache Nichts, ne?
Ja, ohne Internet zum Teil. Genau. Ist aber auch ein Faktor für ambulante Pflege. Man kriegt keine Informationen. Wenn man im Loch irgendwo sitzt, dann klar, man kann die Sachen abhaken, aber man kriegt keine aktuellen Informationen, ob man vielleicht irgendwas übernehmen muss. Das ist auch ein Thema. Bevor wir uns verabschieden, eine letzte Frage. Welche Schritte können Pflegekräfte und Organisationen unternehmen, um eine positive Darstellung in den Medien zu fördern? Jetzt mal so Tipps.
Ich glaube, vieles haben wir ja schon angesprochen. Ich glaube, das größte Geheimnis jetzt auf Einrichtungsebene wäre wirklich, ich sage es mal so, aktiv auf Suche positiver Geschichten zu gehen. Und zwar gar nicht jetzt nur auf eine Gruppe beschränkt. Das gibt es im Bewohnerkreis oder im Versorgtenkreis, die gibt es im Mitarbeiterkreis, die gibt es auch in dem Drumherum. Also wie sich Angehörige engagieren, wie sich Ehrenamt gegebenenfalls drumherum engagiert. Also ich glaube, da gibt es so viele Felder, die man dann im Grunde genommen heben kann und sichtbar machen kann. Ne? Und ich glaube, dass das immer so ein bisschen, also ich erlebe es zumindest so, dass Einrichtungen so ein bisschen, wenn sie es denn tun, so ihre Lieblingsthemen haben. Ne? Und dann da, wo sie sich am sichersten oder am besten fühlen oder wo vielleicht auch der Botschafter oder die Botschafterin irgendwie am besten ankommt, dann fährt man halt die Schiene. Ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, der Strauß wäre bunter und breiter als der, den die meisten nutzen. So, und ich glaube, das in den größeren Gefahren kann man sich zumindest im Umgang mit Medien dann mal ab davon, welche ich dann nutze, überhaupt gar nicht tun.
Und ich würde tatsächlich sagen, entwickeln Sie Medienkompetenz. Machen Sie, um das sichtbar zu machen, was positiv da ist, das, was Sie gerade gesagt haben. Und trauen Sie sich tatsächlich auch, es zu zeigen, wenn wir anklopfen, weil man manchmal sich auch wirklich eine Chance damit vergibt. Und ich glaube schon, dass gute Journalistinnen durchaus auch im Gespräch bereit sind, einfach auch zu gucken, was geht unter diesen Rahmenbedingungen. Wir rammeln ja nicht unangemeldet irgendwo rein, sondern also man schaut ja einfach, dass es passt dann auch, dass wir ihre Abläufe nicht durcheinander bringen. Aber natürlich wollen wir das auch authentisch darstellen. Also nur, wenn wir es authentisch und nah dran an den Leuten sind und möglichst miterlebbar machen. Das hat auch mit der Medienentwicklung zu tun. Also ich hole heute keinen mehr mit irgendwie einem nachrichtlich erzählten langen Stück hinterm Ofen hervor, sondern ich muss tatsächlich möglichst nah und miterlebbar Geschichten erzählen können. Dafür haben sich die Medien einfach zu sehr und zu weit entwickelt und da sind die Leute auf den Geschmack gekommen, was gute bildstarke Geschichten sind. Und deshalb braucht es, glaube ich, manchmal auch ein bisschen Vertrauen und Zutrauen und sich vielleicht auch ein bisschen mutiger selber zeigen zu können.
Okay, vielen, vielen Dank an Katrin Hartig und Thomas Knieling für diese interessanten Einblicke und die Diskussion zum Thema Pflege in den Medien. Wir sind jetzt am Ende angelangt und verabschieden uns und hören uns dann wieder zur Humanas Sportstunde mit Fabian, die in 2 Wochen am 23. Mai zurückkehrt mit einer neuen Episode. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und ja, tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, tschüss.